Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ein sehr herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Mögen die Zeiten besondere sein. Wir werden uns es hier, solange es geht, nicht nehmen lassen, uns mit Ihnen zu treffen. Und wir wollen uns hier weiter gemeinsam Zeit nehmen für Begegnungen, für Gefühle, für Geschichten. Geschichten wie zum Beispiel die von Dirk, die wir Ihnen heute erzählen werden. Dirk hat einen enorm langen Weg zu sich selbst hinter sich. Einen Weg, der ihn mitunter tief ins kriminelle Milieu geführt hat.
Die waren sehr gefürchtet und jetzt war ich auch einer von denen. Eigentlich das, was immer war. Früher am Schulhof haben die Leute schon Platz gemacht, wenn ich gekommen bin. Und jetzt wurde das eben noch doppelt unterstrichen mit ein paar Ausrufezeichen dahinter. Jetzt ist er wirklich eher ein Outlaw, wa? Jetzt hat sich das. Jetzt bist du ein Gesetzloser.
Drogen, Gewalt und Gefängnis prägten lange Dirks Leben. Wie sich das ergab und wo er heute steht, das erfahren Sie in dieser Plus 1 in der sogenannten langen Geschichte. Außerdem werden wir hier der Frage nachgehen, wie es eigentlich meiner Kollegin Caro Corneli geht. Eigentlich, das kann ich Ihnen nämlich verraten, sollte sie diese Ausgabe hier moderieren. Doch dann gab es bei ihr einen Corona-Verdacht. Sie werden noch von ihr hören. Keine Plus 1 ohne einen Lieblingsgast, den gibt es natürlich auch heute. Und das ist Jo Schück, Journalist, Moderator und Freund. Jo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Man hört es gleich, du sitzt nicht direkt neben mir, auch wenn das astrein klingt, sondern du bist daheim, das ist ja ein aktueller Trend, du bist daheim, wo und wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt tatsächlich einen Trend zum Homeoffice. Ich sitze hier mit meinem Rechner und ich habe überraschenderweise ein Sprechermikrofon zu Hause. Deswegen die Hoffnung, dass es einigermaßen klingt. Ich habe um mich herum Vorhänge hingehängt und solche komischen Absorber, wie heißen die denn, Schaumgummiteile um mich herum gebastelt. Ich sehe so ein bisschen aus wie ein Kind, was sich eine Höhle gebaut hat mit Mikrofon.
Also
und in der Hoffnung, dass es gut klingt.
Eine Mischung zwischen Wigwam und Verpackungsmüll.
Genau.
Klang jetzt so.
Ich bin quasi ein gelber Sack.
Du bist so ein Typ, auf den man auf jeden Fall sehr gut zählen kann. Wir sind alte Kollegen von einem jungen Radiosender. Wir hören uns eher so alle paar Monate mal, können auch mal Jahre sein. Und ich habe dich vorgestern ungebremst, ohne Vorwarnung angerufen und gesagt, du, die Kollegin Caro, die ist verhindert. Ich muss bei Deutschlandfunk Kultur einspringen und brauche kurzfristig einen Gast. Und du sagtest, kriegen wir hin, egal welche Sendung, machen wir das schon. Das machen wir schon. Das hat, glaube ich, auch mit deinem Verständnis von Freundschaft zu tun. Du bist so ein kumpeliger Typ irgendwie, wenn man dir ein bisschen näher
das
ist.
Freut mich, dass du das so siehst. Ja, kumpelig. Es hat aber auch was damit zu tun, dass du und ich ja nun schon jahrelange Historie haben und es mir vollkommen eindeutig klar ist, egal wie gut oder schlecht du vorbereitet bist, es wird ein Gespräch werden, was nicht ganz dämlich wird. Von daher habe ich sofort ja gesagt, weil es ja auch eine schöne Gelegenheit ist. Gut, jetzt ist es halt on-air, aber dass wir uns auch mal ein bisschen länger sprechen.
Von daher, schön. Finde ich schön. Im Moment hatten wir gerade zahlreiche Spratzer in der Leitung, aber ich glaube, das gehört jetzt hier sozusagen zum Werkstattprinzip dazu, nachdem wir hier verfahren. Passenderweise hast du gerade, ich habe deinen freundschaftlichen Charakter gelobt, auch gerade ein Buch über Freundschaft geschrieben und das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir beide uns gesehen haben. Das war eine Buchpräsentation vor ein paar Wochen. Damals war das neue Coronavirus gefühlt noch irgendwas, was erst so ein bisschen auf dem Weg war und mir ist da bei dieser Präsentation aufgefallen, dass ich dich in einer für dich außergewöhnlich starken Art und Weise lampenfiebrig erlebt habe. Stimmt es? Wie war das, auf der Bühne zu stehen, ins Scheinwerferlicht zu blicken und sein eigenes Buch, das ist ja schon was, so in der Hand zu halten?
Das war natürlich eine einmalige Erfahrung. Deswegen war ich, glaube ich, auch lampenfiebriger, als vielleicht ich normalerweise auf der einen oder anderen Bühne bin. Aber das war ja nun auch eine ganz besondere Situation. Es waren nur Freunde und Freundinnen da. Es war sogar meine Familie war da. Also meine Eltern waren da. Das hat die Aufregung ins Unermessliche getrieben. Und als ich dann gemerkt habe, Mensch, die sind alle gekommen, weil ich ein bisschen Papier vollgeschrieben habe. Und da hat mich so eine Dankbarkeit und Freude durchströmt. Und das war ja tatsächlich die letzte, im Nachhinein kann man das sagen, die letzte Vor-Corona-Veranstaltung, auf der ich war und wahrscheinlich viele andere auch an diesem
Stimmt,
Abend.
Stimmt, das ist auch bei mir
und
so, ja.
Es war vor, glaube ich, ungefähr 3 Wochen und danach wurde alles abgesagt. Mhm. Und das konnte ich damals noch nicht wissen, aber als ich auf diese Bühne gekommen bin und gemerkt habe, ey, hier sitzen sau viele Menschen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, da wusste ich, werde jetzt nicht ganz so eloquent daherkommen wie sonst vielleicht.
War das eigentlich diese intime, Runde, die dich da eher dann vielleicht auch so ein bisschen gekitzelt hat in der Aufregung? Oder waren das die Leute, die man aus Netz und Feuilleton so kennt, die auch anwesend waren? Ich weiß nicht, das sind ja zum Teil wahrscheinlich bei dir auch Freunde. Du bist ja, kann man sagen, mindestens semi-prominent, Viertel vor Lanz.
D-Promi, ja, D. Ich würde sagen, auf der Skala bin ich so bei D angelangt.
Aber die Aufregung kam eher davon, dass einfach sozusagen die Herzensmenschen anwesend waren.
Genau, die Herzensmenschen, nee, die Feuilleton-Menschen, vor denen habe ich jetzt, also jetzt soll jetzt gar nicht überheblich klingen, aber vor denen habe ich ja keine Angst, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir uns einigermaßen auf einer Augenhöhe begegnen. Aber ich, also dadurch, dass ich auch noch nie in meinem Leben ein Buch geschrieben hatte und noch nie in meinem Leben vor Publikum ein Buch aus dem Buch vorgelesen hatte, war vollkommen klar, das ist jetzt alles Premiere, neu. Und also ich hatte schon, als ich diesen Saal betreten hatte, da habe ich schon zu meiner Kollegin gesagt, in diesem Moment steigt gerade der Adrenalinpegel ins Unermessliche. Das ist so ähnlich wie damals gewesen, als ich mit 14 zum ersten Mal einen Auftritt mit meiner Rock'n'Roll-Coverband hatte. Da konnte ich auch kein Wort rausbringen, habe dann so anderthalb Bier getrunken und der Auftritt war katastrophal. Es war zum Glück bei dieser Buchpremiere nicht ganz so schlimm, aber es war schon also ein
Gefühl, was ich... War überhaupt nicht schlimm. Man hat nur, wenn man dich kennt, hat man sozusagen einfach die ein oder andere Silbe gehört, die du vielleicht dann doch lächelnd verschluckt hast. Aber das war also von Aufregung nichts zu spüren. Das ist eigentlich auch ein Thema, was ich mal länger mit dir diskutieren wollen würde, wie du das machst mit der Aufregung. Also bei Aspekte guckst du in die Kamera und weißt, da sitzen jetzt auf der anderen Seite 1 Million Leute und gucken mir auf den Anzug. Und oder bei Konzerten, die du ja auch mitunter angesagt hast, mit 1000 Leuten, die direkt vor dir stehen wie eine Wand. Kickt dich das positiv? Ich glaube, jeder kennt so eine Aufregung vorm Referat oder für irgendeine Präsentation. Mir wird das ab 20 Leuten eher zu viel. Auch beim Radio sieht man das ja wenigstens nicht. Aber wie machst du das?
Also tatsächlich ist, was du gerade angesprochen hast, sehr hilfreich, dass man die Menschen nicht sieht. Also auch beim Fernsehen. Bei Aspekte schauen in der Regel so im Schnitt 1 Million Menschen zu. Die stelle ich mir natürlich nicht vor. Denn ich stelle mir dann, wenn ich mir überhaupt Zuschauer oder Zuschauerinnen vorstelle, dann stelle ich mir Leute vor, die auf einem Sofa sitzen, und zwar einzelne Menschen oder eine einzige Person. Das ist natürlich sehr hilfreich. Wir haben zwar bei Aspekte auch ein bisschen Studiopublikum, das finde ich auch hilfreich, um so eine Atmosphäre zu haben, dass man nicht nur gegens Nichts redet. Und bei größeren Bühnengeschichten, ja, das ist schon, also das sagen ja Künstler vor allem, ich sehe mich jetzt nicht so sehr als Künstler, ich bin halt schon klassisch Moderator und Journalist, und trotzdem ist es natürlich ein wahnsinniger Kick. Wobei ich mich auch daran erinnere...
Freust du dich darauf?
Ja, sehr. Ich habe gleichzeitig Angst als auch gleichzeitig Freude. Das ist so, sobald man eine größere Bühne jetzt, keine Ahnung, ich denke jetzt an IFA Sommergarten oder vielleicht habe ich auch mal in der Wuhlheide was angesagt,
keine
Ahnung.
Das sind so 10.000, 15.000 Leute, ja.
So, da kommen ja die Leute auch nicht wegen des Moderators. Im Gegenteil ist es ja so, dass das kennen wir ja wahrscheinlich alle, wenn man auf einem Konzert ist und dann, oder auf einem Festival, dann kommt so ein Zwischenansager. Das sind ja immer die Leute, die mit Bällen beworfen werden und ausgelacht werden, weil die haben einfach auch einen undankbaren Job. Das musste ich erst mal lernen. Ich erinnere mich, ich habe mal bei einem Festival Freundeskreis mit Afrop angesagt und habe vorher den Anheizer gespielt und richtig, hier Leute, wie geht's euch Berlin?
Kann ich und mal so. Hände sehen und so ein Zeug, ja.
So, ja, das klappt ja teilweise trotz allem auch ganz gut und ich glaube, mancher im Publikum findet es auch spaßig, aber ich bin dann wieder hinter die Bühne gekommen und da kam, ich glaube, es war Afrop und sagte zu mir, sag mal, kannst du mal bitte aufhören, die ganze Zeit so zu schreien? Das nervt mich tierisch. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, das kann man auch, also nicht so gut finden. Und ich glaube, da musste ich mich wie so ein Mikrofon erstmal so ein bisschen einpegeln.
Hast dich eingepegelt und hast dich aber auch nicht verunsichern lassen?
Nein, im Gegenteil. Das macht wirklich, also wenn man Spaß dran hat, dann kann man, dieses Gefühl kann man ja kaum beschreiben. Das macht eine unglaubliche Freude, wenn man auch merkt, das Publikum, ob es jetzt 10 Leute sind oder 10.000 Leute sind, die gehen schon so ein bisschen mit. Du kannst schon eine Stimmung mitbestimmen. Du kannst auch ein Publikum auf eine Band zum Beispiel vorbereiten. Das kann man ja in gut und in schlecht machen. Und ich glaube, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und selber nicht gefeiert werden will, dann feiern einen die Leute auch und das macht Spaß.
Das ist schön zu hören. Wir beide bestreiten auf jeden Fall eher in wohnzimmerlicher Atmosphäre heute dieses +1 zusammen. Ich freue mich sehr drüber. Ich will auf jeden Fall noch von dir wissen, wie du durch diese außergewöhnliche und vielleicht auch sehr fordernde Zeit kommst, aber auch, was Freundschaft für dich zu einer ganz besonderen Quelle der Kraft macht. Wir haben es angesprochen, du hast ja gerade dir sehr viele Gedanken zugemacht. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Jo Schück, Journalist, Moderator und ein alter Freund, ist heute mein Plus Eins hier bei Deutschlandfunk Kultur. Jo, wie ist denn das in deinem Umfeld? Gab es da schon irgendwelche härteren Verdachtsfälle von Covid-19?
Interessanterweise nicht. Und das, obwohl ich ja auch durch meine Arbeit den Eindruck habe, relativ viel Kontakt zu Menschen zu haben. Also auch telefonisch natürlich, aber interessanterweise, nee, im näheren Umfeld nicht. Ich weiß, es gibt einen Fall bei den Kollegen in Mainz im ZDF oder gab es, aber ansonsten ist in meinem näheren Umfeld noch nichts passiert.
Diese Ausgabe hier von Plus Eins, ich hatte das dir ja schon erzählt, die sollte eigentlich von der Kollegin Caro Corneli moderiert werden. Mhm. Wir sind uns ja alle vor mehr als 10 Jahren schon mal bei einem öffentlich-rechtlichen Jugendradio begegnet. Du kennst sie also auch. Caro ist nur offensichtlich nicht da, kann man hören. Was ist also los? Johannes Nichelmann hat mit Hilfe von Handynachrichten und Mitschnitten von Caro selbst ein Bild der vergangenen Woche gezeichnet bekommen.
Wie hat das angefangen mit den Beschwerden gestern, als ich draußen unterwegs gewesen bin? Also auf einmal merkte ich, ich habe Schwierigkeiten, meine Lungen mit Luft zu füllen, so viel, wie ich gerne hätte. Und dann wird man natürlich irgendwie panisch und versucht, noch mehr zu atmen. Irgendwann hyperventiliert man dann bestimmt auch, aber so hat das angefangen.
Zu den Atembeschwerden kommt auch das Fieber, zeitweise über 38 Grad. Am Montag dieser Woche war das, als Plus-1-Moderatorin Caro Corneli gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt.
Und dann habe ich versucht, meinen Hausarzt zu erreichen.
Doch so oft Caro es auch probiert, in der Praxis hebt niemand ab. Kein Kontakt möglich. Gleichzeitig überlegt sie, mit wem sie in den letzten Tagen selbst persönlichen Kontakt hatte. Wenngleich sie das Haus kaum verlassen hat.
Ja, ich hatte natürlich zu einigen Leuten Kontakt außerhalb meiner Familie. Ich habe Freitagabend mit meinen Nachbarn in der Küche gesessen. Wir haben die Stühle alle sehr weit auseinandergerückt, um uns wirklich an diese 2 Meter Abstandsregel zu halten. Aber ob da nicht doch irgendwie eine Übertragung stattgefunden haben kann innerhalb des Raums, wenn mal einer zum Kühlschrank geht oder so, das kann man natürlich so nicht ausschließen. Aber ich habe tatsächlich rasende, hämmernde Furcht davor, dass ich jetzt rumgelaufen bin und irgendwem das weitergegeben habe für den Fall, dass sich jetzt rausstellt, dass ich da positiv getestet werde.
Caro informiert ihre Nachbarn. Der Verdacht ihrer Erkrankung wird große Folgen haben. Doch das ahnt sie jetzt noch nicht. Im Laufe des Tages versucht Caro weiterhin, die Arztpraxis ihres Vertrauens zu erreichen, hütet das Bett, schaut Serien. Und aus dem Fenster.
Und da sehe ich einen Streifen Himmel.
Inzwischen ist Dienstag. Caro ruft noch einmal die Arztpraxis an. Endlich erreicht sie jemanden.
Da hieß es dann, ich könne Frau Doktor im Hof ihrer Praxis treffen.
Noch am selben Tag machen sich Caro und ihre Familie auf den Weg zum Test.
Ah, ich sehe schon, die Tests werden offenbar in einer zum Labor umfunktionierten Garage durchgeführt.
Nicht zu nah, Entschuldigung. 2 Meter Abstand,
bitte. Ja, okay. Auch und vor allem hier gilt Sicherheitsabstand. Die Ärztin trägt einen Ganzkörperanzug und einen Mundschutz. Es werden Fragen zu den Symptomen gestellt.
Ich muss mal so ganz tief einatmen und habe das Gefühl, ich kriege meine Lungen nicht so richtig mit Luft ausgefüllt.
Die Ärztin will wissen, ob sie oder ihr Mann kürzlich verreist seien. Nein, sagt Caro. Auch habe, soweit sie weiß, kein Kontakt zu bereits erkrankten Menschen stattgefunden. In ihrer Familie klagt nur sie selbst über Symptome. Die anderen scheinen wohl auf.
Hast du Angst vor dem Test?
Nein, der Test, der soll harmlos sein. Ich habe keine Angst vor dem Test. Vielleicht vor dem Ergebnis.
Dann die Abstriche im Mund. Am nächsten Tag sollen die Ergebnisse kommen. Per Telefon. Doch zunächst ist es ihr Nachbar, der sie anruft.
Der hat mich darüber informiert, dass er natürlich sofort bei seinem Arbeitgeber Bescheid gesagt hat, dass er Kontakt hatte mit jemandem, der im Verdacht steht, mit dem Coronavirus hier zu sein. Und daraufhin ist seine Baustelle geschlossen worden. Eine große und prominente Baustelle im Herzen Berlins lag jetzt erstmal brach. Tja, das sind jetzt erstmal die Folgen für den armen Mann, mit dem ich da Freitagabend am Küchentisch gesessen habe.
In den nächsten Stunden warten Caro, ihre Familie und ihre Nachbarn auf das Ergebnis. Mittwoch am späten Nachmittag. Wieder klingelt das Telefon.
Jetzt hat mich gerade eben die Frau Doktor angerufen und mich informiert, dass mein Coronavirus-Test negativ gewesen ist. Man macht sich ja gar keine Vorstellung, wie erleichtert jetzt zum Beispiel mein Nachbar gewesen ist, weil jetzt seine Baustelle wieder aufmachen kann. Also, dass das so weitreichende Folgen haben würde, das hätte ich mir natürlich im Traum auch nicht ausdenken können.
Ich mag das Schöne dieser Welt. Ich mag den Wind im Roggen.
Caro ist nicht am Coronavirus erkrankt. Woher ihre Atemnot und das Fieber rühren, werden die Ärzte bald herausfinden.
Obstkuchen mit Schlag. Ich mag die Lichter meiner.
Es ist eine verrückte Zeit. Und irgendwie bleibt zu hoffen, dass die Welt bald so schön wird wie in der 90er-Jahre-Werbung.
Caro, ich mag dich. Du bist einfach gut. Caro.
Danke, Johannes Nichelmann. Also Entwarnung bei Caro Corneli, Gott sei Dank. Und es scheint dir ja auch schon besser zu gehen. Liebe Grüße auf jeden Fall von dieser Stelle, liebe Caro. Jo, bist du noch da?
Ja, von mir auch. Liebe Grüße, Caro. Hoffentlich geht es dir bald besser.
Dass wegen ihrer Atembeschwerden eine Großbaustelle in der Mitte Berlins lahm lag eine Zeit lang, das zeigt so ein bisschen, wo wir gerade stehen.
Es ist ja der absolute Wahnsinn, dass quasi unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt wird. Und die Großbaustelle ist ja Pass pro Toto für das, was so vielen Menschen auch im Kleinen gerade passiert. Also ich glaube, viele, und das ist ja wirklich dramatisch, viele, viele Läden, die jetzt gerade zumachen mussten, die werden mutmaßlich auch danach nicht mehr aufmachen. Und das wird, glaube ich, noch echt weitreichende Folgen haben.
Wollen wir gleich auch mal hören, wie es dir persönlich da geht. Wenn Sie sowas wie die Caro oder was Ähnliches erlebt haben, wenn Sie jemanden kennen, der oder die uns Ihre aktuelle Geschichte aus dieser Zeit erzählen möchte, dann schicken Sie uns doch gerne mal eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Jo, wir beide können, glaube ich, bei dem, was gerade so passiert, aktuell noch relativ glücklich sein. Also Caro Corneli, haben wir gerade gehört, ist gesund und die meisten Menschen in unserem Umfeld sind relativ gesund. Und auch die Arbeit, die geht erstmal weiter, die wird kompliziert, aber sie geht erstmal weiter. Trotzdem ist viel in Bewegung. Wie ist es denn bei dir? Wie kommst du denn durch diese Zeit?
Also du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt ja einige Menschen, und dazu zähle ich mich auch, die jetzt gerade privilegiert sind, denn jetzt in so einer Krise sind natürlich Journalisten gefordert. Das bedeutet aber auch, dass ich Arbeit habe, und das mag ich auch gerade sehr gerne, weil ich eine sinnvolle Tätigkeit ausüben kann. Ich glaube, selbst diejenigen, die immer noch genug Geld verdienen, aber im Homeoffice sich langweilen, die werden spätestens jetzt in Woche 2, 3 auch so langsam anfangen zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit dieser Zeit? Und dann gibt es noch die es am schlimmsten getroffen hat, nämlich Leute, die gerade wirkliche Existenzsorgen haben. Von daher, also das muss man, glaube ich, als Vorrede sagen, uns geht's wirklich vergleichsweise gut. So, und wie komme ich jetzt persönlich durch dieses Leben? Ja, es ist alles
anders. Wie sieht der Alltag aus zum Beispiel, Tagesablauf? Gibt es so was Klassisches bei dir, eine neue Struktur, die du jetzt hast?
Genau, ich habe Kinder. Das bedeutet auch, dass wir uns natürlich jetzt um die Kinder kümmern müssen. Und wir haben relativ schnell, ich glaube an Tag 2 gemerkt, einfach mal so laufen lassen und jeder arbeitet dann mal, wenn es gerade so passt. Das funktioniert gar nicht. Also sind wir hemmungslos als Familie gegen die Wand gelaufen. Und haben uns dann, erst fand ich es ein bisschen peinlich, aber dann haben wir tatsächlich mit einer Excel-Tabelle da gesessen und haben uns Stundenpläne gemacht. Ich habe eine Tochter, die in die Schule geht, also sowohl für sie als Unterricht, als auch für uns als Familie, so um den Tag zu strukturieren. Ja. Es gibt ganz klare Essenszeiten, es gibt klare Absprachen, wer kocht heute, wer kümmert sich um Einkauf, wer kümmert sich um Nicht-Schulkind und so weiter. Also wir haben jetzt einen relativ klaren Plan, und seitdem wir den haben, geht es uns okay. Also es ist eine klare Struktur, und wir kommen so einigermaßen damit zurande. Wobei jetzt die Kinder natürlich auch langsam jetzt schon anfragen,
wie lange noch?
Mal, die Wohnung auseinanderzunehmen und so, ja. Und wie lange dauert das noch?
Genau. Also ich lebe,
Papa, wann ist denn Corona endlich vorbei?
Ja.
Schauen wir mal.
Ich lebe auch in einer, sagen wir mal, Zeit, in der ich festgestellt habe, es muss viel strukturiert werden. Ich lebe in so einer Art spontanen Großfamilien-Quarantäne-WG auf dem Land. Ich bin nach Brandenburg rausgefahren und ich habe gemerkt, bei den Leuten oder bei den jüngeren Menschen, wo Homeschooling ein Thema ist, ist eigentlich enorme Disziplin gefordert. Diese Disziplin, die kommt einfach durch eure Excel-Tabelle oder musst du jetzt autoritäre Seiten an dir entdecken?
Also ich muss an mir entdecken, dass ich hatte immer, es stimmt wirklich, ich habe schon immer den Wunsch gehabt, auch mal zu unterrichten. Vielleicht liegt es an meinem seltsamen Sendungsbewusstsein, aber ich dachte, ja, vielleicht in der Uni oder vielleicht sogar mal in der Schule mal so eine Klasse zu übernehmen. Und ich merke jetzt, manchmal sitze ich mit meiner Tochter und es gibt noch so eine Haushaltsgemeinschaft bei uns, eine Zweitfamilie, die auch ein Schulkind haben. Und die sind seit Anfang an quasi in unserer Haushaltsgemeinschaft dabei, weil wir auch nebeneinander wohnen. Unterrichte ich zwei Kinder und merke, ich scheitere nach einer halben Stunde sowohl an Disziplin als auch teilweise an Kompetenz, nicht nur pädagogisch, sondern auch inhaltlich, weil ich schon lange nicht mehr 147 minus 63 gerechnet habe und merke, oh, da muss man ja wirklich denken.
Ja, wie kommst du da raus aus diesen Situationen? Probierst du es mit Witz und Charme oder mit harter Hand Stillarbeit verordnen? Oder ich meine, da muss ja irgendwie trotzdem weitergehen, auch wenn man selber still vor sich hinscheitert oder sehr öffentlich.
Ja, es ist tatsächlich eine Zuckerbrot- und Peitschenmischung, wobei, ich meine, das ist Pädagogikseminar erste Stunde, glaube ich, dass die Peitsche eigentlich fast nie hilft. Ne? Also wenn du willst, dass am Ende noch was übrig bleibt im Kopf der Kinder, dann musst du irgendwie dir was anderes überlegen. Ich habe angefangen, Kreuzworträtsel zu machen. Also zum Beispiel in Deutsch hatten sie beide nicht so viel Spaß dran und dann habe ich angefangen, einfach Kreuzworträtsel zu bauen und das Lösungswort war dann, was es heute zum Mittagessen gibt. Also ich wurde gefragt, während der was gibt es denn heute zum Mittagessen, wann ist es denn soweit? Und ich so, warte mal, jetzt machen wir mal ein Rätsel. Und dann war das Lösungswort Maultaschen.
Sehr schön.
Wirklich. Und es hat gut funktioniert. Und die Kinder haben gerätselt und haben geschrieben und so. Also man hat so ein bisschen Rechtschreibung, ein bisschen Spaß dabei. Und jetzt habe ich gemerkt, als nächstes bringe ich ein Kreuzworträtsel-Buch raus.
Ja, da ist mir auf jeden Fall Bedarf. Vielleicht, ja, vor allem, wenn das alles noch länger geht. Du hast gerade schon angedeutet, Lagerkoller, Bewegungsmangel sind ein Thema. Und ich habe von dir erfahren, ihr habt schon diese Mitmachvideos gemacht. Alba Berlin, die Basketballer hier, haben Mitmach-Sportvideos für, ich glaube, unterschiedliche Altersgruppen rausgegeben. Habt ihr auch genau euch auf den Boden gewälzt da?
Wir haben uns auf den Boden gewälzt, wobei ich ehrlich sagen muss, die Alba Berlin Trainer, die machen es wirklich gut. Ich finde es auch technisch wunderbar. Ich muss nur sagen, dass also für unsportliche Familien, wie wir es sind, ist es schon eine Herausforderung. Also wir haben mit den Schulkinder-Videos angefangen und sind jetzt wieder zurück zu den Kita-Videos gegangen, weil
es nicht hingekriegt.
Papa und die Kinder, ja, nee, das ging nicht. Also wir mussten uns zu sehr anstrengen.
Die Frage ist natürlich, wie kriegt man die Kinder vor allem bewegt? Und man selber braucht ja eigentlich auch diesen. Das ist eure Lösung.
Fahrradtour ist wirklich bis jetzt das Beste, weil A hat man da einen guten Abstand zu den anderen Menschen und wir haben gar nicht so weit von unserer Wohnung entfernt, ist ein großer Park und da kann man relativ gut mit Distanz zu anderen Menschen einfach sich viel bewegen und das ist momentan das Mittel der Wahl. Das Dumme ist, es gibt quasi ja kein anderes Mittel, jetzt wo die Spielplätze zu sind und wir haben zwar noch so ein Stück Rasen vor unserem Haus, also so ein Rasen für also insgesamt 50 Hausbewohner, so, da kann man so einen Ball hin und her kicken auf 2 Meter, aber das wird halt auch nach 3 Minuten langweilig. Das heißt, wie das jetzt so weitergeht, weiß ich nicht, vielleicht baue ich mir irgendwie so ein Barren ins Schlafzimmer, weißt du, so zwei Holz.
Das geht garantiert nicht lange gut. Aber Stichwort Distanz, Distanz zu anderen Menschen haben wir gelernt. Ich spüre, dass die Distanz zum Kühlschrank immer geringer wird bei mir persönlich. Das fühlt sich so an wie so ein zu langen Weihnachtsurlaub bei der Großfamilie. Ich streiche davor auf ab. Ist das auch dir begegnet?
Ja, und ich muss auch sagen, und da bin ich zum Glück nicht der Einzige, das ist ja immer, wenn man weiß, man scheitert gerade auf voller Linie und man weiß aber, anderen Leuten geht es auch so, dann ist das eigene Scheitern nicht mehr ganz so schlimm. Und also ich habe das Thema Essen und auch, das werden wahrscheinlich auch viele Hörer kennen, das Thema Alkohol ist, glaube ich, auch ein Thema gerade geworden. Da müssen alle so ein bisschen aufpassen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich auch zugeben, dass man so gern Abend hin denkt, nachdem man sozusagen dreimal knapp am Nervenzusammenbruch vorbeigeschrammt ist, dass man dann so dieses Mindset hat, jetzt hat sich Fatih aber auch mal einen Pilsener verdient. So. Zum Ende hin so den Tag zu begehen. Also gefährlich, ist eine Falle. Aber was
ist auf jeden Fall eine Falle.
Mich einfach nervlich auch wahnsinnig strapaziert, ist die Arbeit. Ganz viele Leute haben sich jetzt irgendwelche neuen Wege ausgedacht, wie man miteinander kommunizieren muss. Und ganz täglich, während man in unterschiedlichen familiären Rollen ist, prassen jetzt auf diesen neuen Kanälen, und die wenigen haben ja schon genervt, immer Nachrichten ein, und man ist sozusagen in so einem ständigen Prozess. Wie geht's dir da? Oder seid ihr Fernsehleute einfach konstant auf euren klassischen Wegen am Kommunizieren?
Nein, nein, wir haben natürlich auch komplett umgestellt. Bei uns ist also weitgehend das Büro leer gefegt und die meisten Kollegen der Redaktion sitzen auch zu Hause. Und wir haben Videokonferenz-Tools, bei denen tatsächlich mich frage, warum haben wir nicht schon immer Videokonferenz-Tools? Aber jetzt benutzen wir sie wenigstens. Und das ist aber, also ich fand das am Anfang ein Segen. Es wird aber zunehmend zum Fluch, weil man, wie du sagst, ich habe das Gefühl, ich kommuniziere unglaublich viel mehr als vor Corona, habe eher mehr als weniger Projekte und Arbeitsstunden, aber gleichzeitig weniger Zeit, weil ich bin ja halbtags Lehrer jetzt oder Koch oder sowas und habe also jetzt nur noch halbe Tage, und gleichzeitig sind aber die Sonderprojekte, die Sonderanstrengungen, die Sondersendungen auch, die wir auch mit Aspekte machen, die sind haben natürlich wahnsinnig zugenommen. Gleichzeitig wollen alle ständig kommunizieren. Da kriegst du SMSen und WhatsAppen und Videokonferenzanrufe und normale Anrufe und E-Mails. Und ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig viel mehr geworden. Das finde ich stressig. Auf der anderen Seite, dadurch, dass man abends nicht mehr in die Kneipe gehen kann, so nehme ich mir das dann immer vor, dann setze ich mich wenigstens abends nochmal 2 Stunden an den Schreibtisch und arbeite noch 3 E-Mails weg oder so. Und dann kommt der nächste Tag.
Ich habe eine neue Lieblingsbeschäftigung, und das ist Handcrememassage. Weißt du, die Hände sind die ganze Zeit trocken. Handcreme ist einfach Pflicht. Irgendwann muss die kommen. Ich hatte wirklich so Hände wie Reptilien, Klauen. Und ja, das ist sehr angenehm. Hast du schon mal probiert?
Nee. Aber ich betrachte gerade meine Hände und bin mir unsicher, ob das jetzt quasi, ob die vielen Falten wegen des Stresses, wegen des Händewaschens, werden wir danach aussehen?
Kannst du mal machen, Echsen? Allein oder gegenseitig, natürlich nur mit der Person, mit der man nicht gerade social distanced.
Ich frage mal die Leute, die mich hier noch berühren, okay, ob sie mir was draufschmieren.
Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier bist heute bei Plus Eins. Hier kommt jetzt allerdings die lange Geschichte. Es geht ins Rockermilieu. Dafür werden wir hier eine andere Leitung brauchen. Und damit das nicht zu unübersichtlich wird, hören wir uns einfach nach der langen Geschichte wieder, okay?
Gut, bis später.
Bis dahin. Was jetzt kommt, liebe Hörende, hat einen ziemlichen Wumms, kann man sagen. Vielleicht eine kleine Vorwarnung. Die lange Geschichte, die wir in dieser Woche für Sie haben, die ist vielleicht nicht unbedingt etwas für besonders empfindliche Menschen, weil sie stellenweise auch recht brutal ist. So viel kann ich sagen. Ganz sicher aber auch ist sie spannend. Wir werden uns aufmachen ins Rockermilieu. Per Leitung mit mir jetzt verbunden ist der Journalist Marius Elfering. Hallo Marius.
Hallo.
Marius, auch du sitzt zu Hause in Köln in deinem Fall. Musstest du dir jetzt ein kleines Aufnahmestudium für diese Sache hier machen oder bauen? Oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
Völlig richtig. Man hört ja immer so von den Kollegen teilweise, dass die sich in den Kleiderschrank setzen und die Tür schließen. Das Problem ist, ich habe einen offenen Kleiderschrank, da wird das mit der Tür nichts. Aber ich habe vor 2 Jahren einen Esstisch gebaut, der ist 2 Meter lang. Und da stehen jetzt drumherum Matratzen und Decken drüber und ich sitze da drunter.
Marius, du wirst es nicht glauben. Genau das war meine Fantasie die ganze Zeit, dass wir dich unterm Esstisch treffen. Das ist jetzt interessant, dass du das tatsächlich auch machst.
Sehr gut. Ja.
Ist vielleicht richtungsweisend, diese Technik. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns in den nächsten Wochen auch wieder so.
Vielleicht, ja.
Ich habe es schon angedeutet, Marius, du hast heute eine Geschichte aus der sogenannten Schattenwelt mitgebracht. Es geht, Schlagworte benutzend, um Drogen, Gewalt und Rocker.
Genau, ja. Für die lange Geschichte habe ich dieses Mal einen Mann getroffen aus dem Sauerland. Sein Name ist Dirk Michgel, er ist 53 Jahre alt und ich glaube, es ist am besten, wenn er sich mal selbst vorstellt.
Ich bin ein dicker Kerl, voll tätowiert, mit dem Iro. Ich denke, ich wirke auf die meisten Leute erstmal sehr bedrohlich. Die Tattoos spielen da natürlich mit rein, aber das funktioniert auch ohne die Tattoos, auch wenn ich die Ärmel unten habe.
Ja, das, was Dirk Michgil da sagt, damit hat er recht. Also sein Äußeres ist wirklich ziemlich respekteinflößend. Das war bei mir jetzt auch nicht anders. Neben seinen Tattoos trägt er auch noch einen längeren grauen Bart. Das gibt ihm jetzt aber nicht irgendwie etwas Mildes, sondern hat diesen Eindruck eher noch verstärkt. Dirk Michgil hat die meiste Zeit seines Lebens in einer Welt verbracht, die uns beiden jetzt vermutlich eher unbekannt ist. Er war umgeben von Kriminalität, von Rockerclubs und von Drogendeals. Und man kann sagen, dass er genau in dieser Welt vermutlich auch noch heute wäre, wenn eine Begegnung dieses Leben nicht von Grund auf geändert hätte. Also die lange Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, das ist auch eine Geschichte über das Richtige und das Falsche. Auch über die Frage, wer ist eigentlich Opfer, wer ist Täter, kann man das so genau sagen. Und darüber, wie unwahrscheinlich die Rückkehr von Dirk Michgil war in das, wie wir es nennen würden, normale Leben.
Wir sind alle versammelt hier für die lange Geschichte bei Plus Eins. Marius Elfering sitzt daheim bei sich zu Hause und ist uns per Leitung verbunden. Er erzählt uns diese Geschichte und die, haben wir schon gehört, führt ins Rocker-Milieu. Es geht um Dirk Michgil, tätowierter Kerl, Iro, furchteinflößend, hast du gesagt, Marius. Ein Typ mit grauem Bart aus dem Sauerland.
Vielleicht schauen wir uns mal an, wie es dazu gekommen ist. Um zu verstehen, wie aus Dirk Michgil ein Schwerkrimineller geworden ist, muss man eigentlich erstmal ganz zurückgehen in seine Kindheit. Also Dirk Michgil wird 1966 als ältester von drei Geschwistern im Sauerland geboren. Und in der Familie herrscht viel Gewalt. Ja, das ist also ein schwieriges Umfeld. Was hinzukommt, der Kühlschrank ist häufig leer. Und weil sich seine Eltern eben nicht kümmern, bricht er mit 11 Jahren auch aus einem Pflichtgefühl gegenüber seinen Geschwistern zum ersten Mal einen Milchwagen auf und klaut da Essen. Und auf diese Weise schafft er es eben, zu Hause den Kühlschrank zu füllen und sorgt dafür, dass seine Geschwister nicht hungern müssen. Das Ding ist, beim Klauen von Essen bleibt es nicht.
Einfach hat kriegte man gekauft, da war es kaputt, dann das nächste wurde dann schon geklaut. Und das war auch so in der Liga, dass meine Mutter gesagt hat, von wegen, erste, wo ist das Fahrrad her? Ja, habe ich gefunden, ich hau dir in die, ja, okay, ich habe es geklaut. Ja, bring's in den Keller, das müssen wir anstreichen, sonst erkennen die das wieder.
Ja, man merkt es schon. Also das ist ein ziemlich schwieriges Umfeld, in dem er da groß wird. Sowohl die Mutter als auch der Vater prügeln auch regelmäßig auf ihn ein. Von Familienleben kann man da jetzt nicht wirklich sprechen. Und so ist Dirk Michgil vor allen Dingen auf sich allein gestellt. Er treibt sich viel auf der Straße rum. Er fängt auch früh an, schon mit 13 Alkohol zu trinken und Gras zu rauchen. Und er ist auch häufig in Schlägereien verwickelt und verschafft sich so Respekt.
Ich war immer gewaltbereit, sag ich mal. Wer so Gewalt erlebt, so in der Kindheit schon, nutzt. Also ich habe das dann auch als Werkzeug genutzt. Es ist deutlich attraktiver, Täter zu sein, als Opfer zu bleiben. Man genießt auch dieser, ja heute sagt man so Gangster-Style. Habe ich mich auch schon tätowiert. Auch in der Schule alles von Hand so Faktümer gestochen. Ja, und dann kommt man so in diese Schiene rein. Oder ich bin da so reingekommen. Fand das auch geil. Also wenig Erfolgserlebnis in der Schule, aber ein guter Schläger, gute Geschäfte machen in den Bereichen. Dann noch Dealen anfangen, ja, dann stimmt die Kulisse ja mal komplett.
Dirk Michgil sagte schon, er fängt dann auch an, selbst Drogen zu dealen. Zuerst mit Haschisch, später dann auch härtere Drogen, also LSD und Kokain. Und hier muss man das Ganze vielleicht mal einordnen, weil das klingt natürlich jetzt alles total klischeebeladen. Ne? Also schwierige Kindheit und dadurch in die Kriminalität gerutscht. Und er sagt es ja auch selbst, die Kulisse stimmt komplett. Ich habe mir das mal genauer angesehen, was für Faktoren da eigentlich reinspielen, dass junge Menschen, und man muss dazu sagen, meistens sind es Jungen, gefährdet sind, in die Kriminalität zu rutschen. Und man muss erst mal sagen, also leichte Straftaten, die begehen relativ viele Jugendliche. Das hängt eben auch mit dem Alter zusammen. Also zum Beispiel mal etwas mitnehmen im Supermarkt oder eine kleine Sachbeschädigung.
So als Mutprobe und so ein Zeug.
Genau, also da werden Normen und Werte eben zum einen gelernt, aber auch ausgetestet. Und das sind auch meistens jetzt nicht die Dinge, die Sorgen machen sollten. Was aber Sorgen machen sollte, ist dieser kleine Teil an Jugendlichen, die dann in die schwere Kriminalität abrutschen tatsächlich. Und diesen Weg begünstigen einige Risikofaktoren dann wirklich, also zum Beispiel schwierige familiäre Verhältnisse, auch Probleme in der Schule, finanzielle Sorgen spielen damit rein, dass die Jugendlichen keine Ziele im Leben haben. Solche Faktoren sind da relevant.
Das klang jetzt so, als würde das meiste total auf ihn zutreffen. Ziele im Leben hatte er auch nicht oder hatte er?
Genau, da hatte er gar nicht wirklich Zeit für Ziele im Leben zu entwickeln in diesem Wirrwarr. Ja. Es gibt auch Langzeitstudien zum Beispiel, die sagen, dass diese einzelnen Faktoren eigentlich gar nicht so relevant sein müssen. Aber das Ding ist, die beeinflussen sich halt oft auch gegenseitig. Ne? Man spricht da von den kriminovalenten Konstellationen, also verschiedene Risikofaktoren beeinflussen sich gegenseitig und die können dann dazu führen, dass ein Jugendlicher in die Kriminalität abrutscht und vielleicht nicht mehr erreicht werden kann. Mhm. Und du sagst es schon, bei Dirk Michgil treffen solche Faktoren natürlich auch zusammen. Er hat auch zum Beispiel ja kein Rückzugsort, kein sicheres Umfeld, das gibt es für ihn nicht. Die Schule ist ihm unwichtig, er kümmert sich eigentlich um sich selbst und hat in diesem Wirrwarr, wir hatten das gerade angeschnitten, für Ziele nicht wirklich Zeit, diese zu entwickeln.
Also ich hatte auch gar keinen Bock, Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Ich habe hier einen Stempel auf dem Kopf, steht drauf nicht gesellschaftsfähig. Das ist genauso gemeint gewesen. Ich wollte auch nie was mit dieser Gesellschaft zu tun haben, weil ich hatte von dieser Gesellschaft auch nie was gekriegt. So, ich habe am Jugendamt gesessen und hatte eine orangene BASF-Kassette dabei. Da konnte sich der Typ anhören, wie es bei uns zu Hause abgeht. Und die Antwort war, ja, was sollen wir machen? Wir haben keine Wohnung für Sie. Nur das ist das, was ich von der Gesellschaft gekriegt habe. Und ich habe auch immer eine Zeit lang gedacht, okay, das kann die Gesellschaft gerne wiederhaben von mir.
Das klingt ziemlich verbittert.
Ja, total. Also in dieser Zeit, von der er spricht als Jugendlicher, da ist er auch eigentlich nur noch selten zu Hause. Er hat ja angefangen, Drogen zu nehmen und wohnt auch häufig mit anderen Drogenabhängigen zusammen. Er startet so eine kurze Lehre als Verfahrensmechaniker, aber die bricht er dann auch ab. Was er aber macht, er macht sich relativ schnell einen Namen als Dealer. Er besorgt sich die Drogen aus den Niederlanden, bringt die über die Grenze und verkauft die dann hier weiter. Und dadurch passieren zwei Dinge. Sein Sortiment wächst und sein Kundenkreis wächst natürlich auch. Und das führt dazu, dass er dann relativ schnell auch relativ viel Geld verdient. Das führt aber wiederum dazu, dass er dieses Geld eben auch für seinen eigenen Drogenkonsum wieder ausgibt. Ja, also er kifft ja sehr viel, er konsumiert auch Kokain und schließlich probiert er es auch mit Heroin. Er hat dann ein einschneidendes Erlebnis, da ist er 17 Jahre alt und wird tatsächlich abhängig von Heroin. Und diese Heroinsucht, die setzt ihm nach und nach zu, weil im Gegensatz zu den anderen Drogen hat Heroin so eine ganz besondere Wirkung auf ihn. Also es zieht ihn viel stärker an als die anderen Drogen. Und er gerät damit quasi in so einen ewigen Kreislauf, der ihn aber gleichzeitig auch auslaugt. Also er muss Geld besorgen, dann kauft er Drogen, Heroin zum Beispiel, er nimmt das Zeug und dann geht das Ganze eben wieder von vorne los.
Ich habe immer versucht, das aufzuhören, oft dann auch mit Tabletten, die Tabletten dann wieder mit Heroin ersetzt, immer so ein Hin und Her gewechselt. Da hat man sich dann so eine Handvoll Valium reingepfiffen und Korn draufgekippt, damit das besser wirkt. Und irgendwann, ein paar Stunden später, war man wieder wach, weil das alles gegen Heroinentzug nicht wirklich hilft. Und ja.
Also schwierige Situation, in der er da ist. In dieser Zeit, er hängt ja viel mit anderen Drogenabhängigen ab, sieht er auch viele Freunde von sich tatsächlich sterben. Das ist in seiner Welt einfach ein Teil. Was aber geschieht ist, eine Entzugstherapie, wie er sie machen könnte, die ist für ihn damals keine Option. Er selbst sagt, dass er zu viele andere Abhängige gesehen hat, die nach der Therapie wieder rückfällig wurden. Dirk Michgil überlegt und geht dann einen ganz eigenen Weg. Er geht nämlich mit 19 Jahren zur Bundeswehr. Und das klappt überraschend gut. Also er ist beim Bund und ja, er trinkt noch Alkohol und er raucht auch noch Gras. Prügeln tut er sich sowieso noch gerne. Das spielt ihm bei der Bundeswehr aber manchmal auch in die Karten. Aber er nimmt eben in dieser Zeit bei der Bundeswehr kein Heroin mehr. Ja. Und als er dann entlassen wird, kriegt er einen Entlassscheck von der Bundeswehr ausgehändigt. Er macht sich zurück auf den Weg ins Sauerland. Und dann macht er eigentlich was ganz Smartes. Er bringt den Scheck direkt, als er im Sauerland zurück ist, zur Fahrschule und macht sein Motorrad und seinen Autoführerschein. Er kommt also gar nicht in Versuchung, das Geld für Heroin wieder auszugeben. Er lenkt also jetzt irgendwie auf eine ganz andere Bahn um und findet kurz darauf sogar eine Stelle als Dreher im Werkzeugbau. Er stellt also Bauteile her.
Ich habe eine Werkswohnung bekommen, gearbeitet, konnte mir schnell ein bisschen besseres Motorrad holen. Später auch größeren Chopper. Ich bin in so einen kleinen Motorradclub eingetreten. Ja, alles tutti irgendwie, viel am Wochenende rumfahren, trinken. Frau kennengelernt, auch alles super, uns verknallt. Uns gedacht, wir trennen uns auch nicht mehr. Dann so heiraten.
Die Frau, von der er spricht und die er kennenlernt, die heißt Jutta. Dirk Michgil sagt, dass sie ihm das Gefühl gegeben hat, zum ersten Mal in seinem Leben nicht allein zu sein. Er deutet es schon an, die beiden heiraten und ein Jahr später, 1990 ist es mittlerweile, wird Tim geboren, ihr gemeinsamer Sohn. Und weiß nicht, vielleicht hast du auch den Eindruck, das klingt jetzt erstmal nach relativ normalem Leben, das er da einschlägt. Ja. Ne? Man muss aber wissen, dieses Leben ist für Dirk Michgil vor allen Dingen Fassade. Also ihm ist es wichtig, dass er nach außen zeigen kann, dass aus ihm was geworden ist, dass er scheinbar auf dem richtigen Weg ist. Was viele nicht wissen, neben der Arbeit handelt er aber immer noch mit Drogen. Ja? Er verdient sich so Geld nebenbei und natürlich konsumiert er auch noch selbst, nur eben kein Heroin.
Also ich habe mein Leben, das erste Mal in meinem Leben was Nachhaltiges aufgebaut, auch wenn ich kriminell war die ganze Zeit. Aber nach außen stimmte ja alles. Also festen Job, alles perfekt. Habe mich da also gut rausgearbeitet, habe ich auch von mehreren Leuten aus der Szene gehört, ausgerechnet ich, so wie ich drauf war, dass ich das hingekriegt habe und so, war ich auch ziemlich stolz drauf. Das hätte ich eigentlich beibehalten sollen, da wäre alles in Ordnung gewesen.
Aber nur zum Verständnis, möchte er die Fassade aufrechterhalten, damit er unauffälliger seine Geschäfte abziehen kann? Oder ist ihm das eigentlich vor sich selbst auch so eine Fassade? Also lügt er sich da ein Stück weit in die Tasche?
Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er seine Geschäfte irgendwie verdeckt aufrechterhalten möchte. Ich hatte den Eindruck im Gespräch, dass es auch natürlich irgendwie so ist, ich zeige den anderen mal, was ich jetzt auch außerhalb dieses Drogenlebens leisten kann. Mhm. Und natürlich auch ein Stück weit sich selbst beweisen, dass man das schafft. Völlig richtig. Und er sagt ja, also wenn ich das jetzt beibehalten hätte, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Das Problem ist, es bleibt so nicht. Als sein Sohn Tim 3 Jahre alt ist, da bekommt die Fassade einen Riss.
Ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen und habe dann festgestellt, die hat so kleine Pupillen. Also von Heroinkonsum oder Opiate kriegt man kleine Pupillensteckis, sagt man so dazu.
Da muss ich ganz schön schlucken. Wie geht's denn da weiter, als er feststellt, dass seine Frau offensichtlich ja, sowas konsumiert hat?
Dirk Michgil hat jetzt eine Wohnung, einen Job, hat eine Familie gegründet, also quasi ein fast normales Leben, aber eben nur fast. Also er hat ja dem Heroin abgeschworen, aber nicht dem Drogengeschäft. Und das führt dazu, dass er natürlich weiterhin nebenher dealt und auch konsumiert, beispielsweise Kokain. Und das Ding ist, hin und wieder spritzt er es sich.
Und seine Frau bekommt das mit, dass er das macht.
Dass er das spritzt, genau. Und es gibt dann diesen Tag, an dem sie es gerne auch mal probieren möchte. Und dann kommt eben die Situation, dass Dirk Michgil nachgibt. Was er aber nicht weiß, ist, dass sie in Folge süchtig wird und sie steigt dann um. Sie besorgt sich nämlich heimlich Heroin, also quasi die Droge, von der er schon lange losgekommen ist oder zumindest sich möglichst weit entfernen wollte, ja. Und er bemerkt es erst, als er eines Tages nach Hause kommt und ihre winzigen Pupillen sieht.
Und die hatte Steckis und ich habe sie direkt angehauen, warum sie so kleine Pupillen hat. Sie hatte da eine Ausrede, irgendwelche Tabletten und Nebenwirkungen und wollte mir dann auch Beipackzettel und bla bla bla. Ich wollte den gar nicht sehen, ich habe direkt gefühlt, dass es das nicht ist, aber ich wollte es auch glauben. Weil mir war gleich klar, irgendwie, wenn die jetzt Heroin nimmt, dann ist die Sache hier zu Ende. Entweder werde ich dann selber wieder rückfällig oder ich trenne mich von ihr.
Und wie entscheidet er sich? Er sagt, er hat gefühlt, dass sie es getan hat, aber er wollte es gleichzeitig nicht glauben. Also auch so ein innerer Konflikt.
Richtig. Also erstmal fällt da nicht so die richtige Entscheidung. Was er macht ist, er kennt natürlich Dealer, die mit Heroin dealen. Ne? Also fängt er an und fährt Dealer nach Dealer ab, die ihm bekannt sind und die Heroin verkaufen und macht ihnen auf seine Weise natürlich klar, dass seine Frau nichts mehr von dem Zeug bekommen soll. Was er aber relativ schnell merkt ist, dass er da nicht weiterkommt, weil er kann ja auch nicht ganz Deutschland abdecken. Ne? Er kann ja nicht jeden Dealer abfahren. Und deswegen kommt es dann letztlich tatsächlich zur Trennung zwischen ihm und seiner Frau. Und der gemeinsame Sohn bleibt dann nach einem gewissen Hin und Her auch noch dann letztlich bei Dirk Michgehl. Und es werden zwar immer wieder Treffen zwischen Mutter und Sohn vereinbart in dieser Zeit. Der Wille ist also auf allen Seiten da. Man möchte das relativ glimpflich regeln und auch, dass dieser Kontakt bestehen bleibt. Aber häufig steht diesen Besuchen der Mutter eben die Sucht im Weg. Auf die Mutter ist da kein Verlass.
Wenn ein Heroinabhängiger Termine macht, kann er die oft nicht einhalten. Das versteht so ein Kind natürlich nicht. Also wenn sie gesagt hat, ich komme vorbei und wir machen uns einen schönen Tag, dann hat er wirklich den ganzen Tag auf der Fensterbank gesessen und auf seine Mama gewartet.
Für Dirk Michgehl bedeutet diese Situation jetzt vor allen Dingen eine große Umstellung. Also wir hatten das ja thematisiert, er versucht ja eine Fassade aufrechtzuhalten, indem er arbeiten geht, ja. Aber er merkt dann, also Schichtarbeit und Zeit für den Sohn und Geld besorgen, um natürlich auch noch selbst zu konsumieren. Er ist ja von den Drogen nicht los. Das schafft er alles nicht, zumindest nicht so einfach, wie er es schaffen könnte.
Ich habe da auch schon öfters in der Firma gestanden und habe gedacht, für die paar Kröten stehst du hier doof rum. Das kriegst du viel schneller zusammen. Das ist reine Zeitverschwendung. Und so ist das, hat sich das immer weiter breit gemacht in meinem Kopf. Und irgendwann kam dann die Entscheidung. Das war jetzt nicht nur durch äußere Umstände, sondern auch, weil ich einfach ein stinkend faules Schwein bin. Und da einfach gedacht habe, das ist der leichtere Weg.
Ja, und so kommt es dann, dass Dirk Michgehl seinen Job kündigt und sich ab jetzt quasi voll auf seine kriminelle Karriere konzentriert. Er ist ja schon länger in einem Motorradclub Mitglied, aber in dieser Zeit fällt jetzt noch ein anderes Ereignis. Er geht nämlich zu einer Party von einem anderen Club. Man wird zu diesen Partys eingeladen und hier muss ich kurz erklären, was das für ein Club ist. Mhm. Dieser Club gehört nämlich zur sogenannten 1%-Szene. Als 1%-Szene bezeichnet man die Motorradclubs, die gewaltbereit sind. Im üblichen Sprachgebrauch sagt man auch Rockerclubs. Ja? Also vielen sind da vor allen Dingen vermutlich Clubs wie die Hells Angels bekannt oder die Bandidos.
Genau.
Da geht es dann häufig auch in diesen Milieus um Dinge wie Drogenhandel oder Schutzgelderpressung, auch Prostitution. Und genau solch einem Club möchte sich Dirk Michgehl nun anschließen. Wie der Club heißt, das möchte er öffentlich nicht sagen. Ich habe ihn gefragt, warum, und er sagt ja, also diese Strukturen, die kriminellen Strukturen bei den Clubs, die sind alle relativ vergleichbar und es ist eigentlich unwichtig, wie der jetzt genau heißt. Fakt ist aber, dass er in der damaligen Zeit eben Mitglied werden möchte. Jetzt ist das natürlich nicht so einfach. Du gehst da nicht hin und sagst, hey, hier bin ich, kann ich bei euch mitmachen? Bevor er Mitglied werden kann, muss er Probe laufen. So nennt man das in dieser Szene. Das heißt, er muss beweisen, was er drauf hat. Beweisen, was man drauf hat, heißt vor allen Dingen Straftaten begehen. Ja? Und die Rocker, die sind von Dirk Michgehls Leistung wirklich ziemlich beeindruckt. Sie haben also schon einiges von ihm gehört. Aber jetzt beweist er nochmal so richtig, was für ein riesiges Talent er im Drogenhandel ist. Also er schmuggelt Kilo um Kilo über die Grenze von den Niederlanden nach Deutschland. Und nach 6 Monaten hat er es dann geschafft. Er wird vollwertiges Mitglied.
Ich war stolz wie Oscar. Ja. Ich war richtig fett stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Und ich war auch sehr stolz drauf, jetzt Member zu sein von einem Club, der den schlechtesten Ruf in der ganzen Gegend hat. Weil das natürlich was war, die waren sehr gefürchtet und jetzt war ich auch einer von denen. Eigentlich das, was immer war. Früher am Schulhof haben die Leute schon Platz gemacht, wenn ich gekommen bin. Und jetzt wurde das eben noch doppelt unterstrichen mit ein paar Ausrufezeichen dahinter. Jetzt bist du wirklich eher ein Outlaw, wa? Jetzt hat sich das. Jetzt bist du ein Gesetzloser.
Und er hat sich damals einfach voll und ganz für diesen Weg entschieden. Er hat ihn also auch quasi gesucht. Er ist dem jetzt nicht gerade begegnet auf der Party, sondern wie du das geschildert hast, sondern er hat das wirklich gesucht.
Weil das ist ja, also wenn man das mal kurz einordnet, das ist ja auch was, was ihm eine gewisse Bestätigung gegeben hat. Ne? Weil das konnte er, Drogen handeln. Ja? Da hat er andere mit beeindruckt in diesem Milieu. Da hat er was draus gezogen. Man muss jetzt dazu sagen, es geht da natürlich nicht nur um Drogenhandel. Also Dirk Michgehl begeht in dieser Zeit natürlich auch noch weitere Straftaten. Er und die anderen machen unter anderem auch Schutzgelderpressungen, sie planen große Einbrüche, sie begehen auch Gewalttaten. Und du denkst es dir vielleicht, sein Sohn bekommt das alles natürlich mit.
Wenn ich irgendwen gesehen habe, den ich schon lange suche, eine größere Menge Geld oder irgendeinen anderen Scheiß ist, und dann treffe ich den, dann mache ich das gerade.
direkt. Also ich habe schon mal an der Tankstelle, war ich in den Kofferraum am Fummeln, auf einmal hält einer neben uns an der Zapfsäule, den ich, was weiß ich, über ein halbes Jahr gesucht habe, der sich versteckt hat. Ja. Dann diskutiere ich nicht mit dem. Den habe ich auf der Fahrerseite reingetreten und habe ihn rausgeprügelt auf der Fahrerseite. Und dann kriegt das Kind das natürlich mit. Und ich war auch in der Situation jetzt nicht so, dass ich, oh, der Kurz ist da, kannst du nicht machen. Sondern da bin ich da auch sehr impulsiv oder was und habe das dann gerade gemacht.
Ja, also.
Also der Kleine sitzt hinten im Maxi-Cosi und vorne ist Fatih und haut irgendwie auf irgendjemanden ein.
Genau, Maxi-Cosi nicht mehr ganz, ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter, der Sohn, aber also im Groben und Ganzen stellst du das ganz richtig dar. Und das ist natürlich heftig für ein Kind, das mit anzusehen. Ne? Ja. Also das ist etwas, was ein Kind natürlich nicht erleben sollte. Aber es ist eben Teil dieser Welt, in der er gerade lebt. Und während das alles stattfindet, versucht die Mutter clean zu werden. Über Jahre versucht sie das, aber sie schafft es nicht und sie stirbt dann schließlich tatsächlich an einer Überdosis. Und den Tod der Mutter, den arbeitet Dirk Michgel mit seinem Sohn nicht auf. Also er verdrängt das alles und konzentriert sich auf seine Geschäfte im Rockerclub. Und diese Geschäfte, die laufen auch wirklich gut. Ja? Also er schafft es, immer mehr Drogen nach Deutschland zu schmuggeln. Er macht sich einen Namen und die Leute fürchten ihn. Was hinzukommt ist, er steigt auch im Club immer weiter auf und wird dann schließlich zum Präsidenten des Clubs. Er ist also ganz oben angekommen. Er muss jetzt zum Beispiel auch nicht mehr selbst schmuggeln. Also klar, wenn er mal im Ausland ist und er sieht irgendwie guten Stoff, dann bringt er den mit. Aber nur noch, wenn er Lust dazu hat. Ansonsten ist er jetzt eben Präsident und konzentriert sich darauf zu delegieren und Geld einzusammeln.
Das sind jetzt ganz viele Sachen, wo jetzt jeder, in Anführungsstrichen, normale Mensch sagt, oh Gott, wie entsetzlich. Das ist aber normal. In diesem Leben ist das normal. In der Welt, wo ich gelebt habe, ist das alles normal. Wenn dann einer irgendwie so den Schädel eingeschlagen kriegt, dass er auf Intensivstation liegt und ganz knapp noch den Tod von der Schippe hüpft, dann ist das normal. Dann ist das nichts Besonderes.
Hat er eigentlich auch Menschen umgebracht?
Nee, hat er nicht. Allerdings gibt es eine Situation, die er mir geschildert hat. Da hat er einem Freund eine Waffe gegeben und dieser Freund hat sich selbst umgebracht. Also es sind alles Dinge, die in dieses Leben hineinfallen. Ja? Es ist also eine äußerst brutale Welt, in der er da lebt. Was außerdem in dieser Welt passiert ist, dass für Dirk Michgel Geld jetzt zum Beispiel gar keine Rolle mehr spielt. Also er hat mehrere Autos, Motorräder natürlich, er hat ein Boot. Kurioserweise hat er sich einen Trecker gekauft, damit er im Winter ganz einfach Schnee schieben kann.
Was?
Also das spielt jetzt nicht wirklich mehr die Rolle für ihn. Und jetzt kann man sich natürlich
fragen, weil es ihm einfach Spaß macht, oder wie?
Ja, genau. Also er kann es einfach in dieser Situation. Okay. Und was man sich natürlich jetzt fragen kann, ist, hallo, gibt es die Polizei eigentlich nicht mehr? Ne? Und man muss sagen, doch, die gibt's noch und die durchsuchen auch immer wieder sein Haus. Aber sowas richtig Handfestes finden sie eben nie. Unter anderem auch, weil er Drogen und Waffen und Geld eben außerhalb seines eigenen Hauses versteckt, beispielsweise im Wald. Und er ist insgesamt 7 Jahre lang Präsident dieses Rockerclubs, bis sich dann, es ist mittlerweile 2008, sein Gesundheitszustand verschlechtert. Er bekommt einen Herzinfarkt und bald darauf auch eine Lungenentzündung. Es lagert sich Wasser in der Lunge ab und er liegt dann schließlich sogar im Koma, so sehr verschlechtert sich sein Zustand. Und in dieser Zeit gerät ein Großkunde von Dirk Michgel ins Visier der Polizei. Und dieser Großkunde weiß, dass es schlecht um seine Gesundheit steht. Und weil er jetzt eben im Visier der Polizei ist, nutzt er die Situation aus und er liefert Dirk Michgel aus. Er versorgt die Polizei also mit Informationen und schlägt für sich selbst einen guten Deal raus. Und so endet dann nach Jahren das Katz-und-Maus-Spiel und die Polizei hat ihn. Dirk Michgel wird dann verurteilt wegen bewaffneten Drogenbesitzes und zwar zu 8 Jahren Freiheitsstrafe. Er muss also ins Gefängnis. Eine Verurteilung allein ändert jetzt aber natürlich keinen Menschen. Ja? Also Dirk Michgel kommt in Haft. Er ist natürlich frustriert. 8 Jahre hat er bekommen, das ist eine lange Zeit. Bisher hat er sich unbesiegbar gefühlt. Aber das ändert seine Pläne jetzt nicht. Ne? In der Haft möchte er sich jetzt möglichst gut benehmen und früh rauskommen, weil nämlich sein Plan ist, dann dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Und er wandert so nach und nach durch die Justizvollzugsanstalten und landet dann in der JVA Schwerte und nimmt da am sogenannten Behandlungsvollzug teil. Das heißt, dass bei Aktionen wie Meditieren oder Theaterspielen die Gefangenen lernen sollen, sich selbst zu kontrollieren, sich wieder besser im Leben zurechtzufinden oder, wie man es gerne häufig sagt, sich zu resozialisieren.
Ich bin zum Meditieren gegangen und das fand ich absolut scheiße anstrengend. Erstmal auf so einem komischen Hocker sitzen, der total ungemütlich ist. Dann hat er seine Klangschale, haut da den Gong, auf einmal machen alle die Augen zu. Da war ich erstmal so Augen zumachen für eine fremde Umgebung. Mit fremden Leuten ist schon mal eine schwierige Nummer für mich gewesen. Das ist Kontrollverlust, ganz klar. Da fühle ich mich nicht sicher, in einem großen Raum mit lauter Fremden die Augen zu schließen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er jetzt die Augen auflässt, dann blinzelt der gleich. Und dann sieht er, dass du die Augen auflässt. Dann hat er dich beim Scheißen erwischt oder was. Okay, ziehst das Ding hier durch, soll ja auch glaubwürdig wirken.
Also das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den Michael hier aufmacht. Er hat ja 8 Jahre bekommen. Er könnte die Zeit ja jetzt auch nutzen, um sich zu bessern, sich zu ändern. Mhm. Ja. Aber das ist überhaupt nicht sein Ziel. Er war insgesamt bis zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre lang kriminell. Und er kennt einfach kein anderes Leben. Und er will auch gar kein anderes Leben führen zu diesem Zeitpunkt. Also wenn man so möchte, dann war er notorisch kriminell. Also er hat eine schlechte Entscheidung nach der anderen getroffen und wusste, dass sie schlecht sind. Aber er wollte und konnte nicht anders. Und diese Maßnahmen wie Meditieren oder Theaterspielen, die nimmt Dirk Michgel erstmal nicht so ernst. Er will eigentlich nur zurück auf die Straße, weiter Geschäfte machen. Aber dann kommt es zu einer Theaterprobe und da gibt es eine entscheidende Situation. Er gerät nämlich in einen Streit mit einem Mann, der wegen Mordes einsitzt und will ihm eine verpassen, aber er kann sich gerade noch so zurückhalten. Und in dieser Situation fragt der Theaterleiter ihn dann, was macht dich besser als ihn? Was macht dich besser als einen Mörder?
Und das war eine Frage, die mich sehr verletzt hat. Und diese Frage blieb aber weiter und irgendwann ist mir klar geworden, okay, Alter, was hast du mal so nachgerechnet, über 30 Jahre mit Drogen gehandelt, das macht natürlich viele Opfer. Und Opfer sind jetzt nicht nur Leute, die gestorben sind, sondern auch Leute, die Psychosen gekriegt haben, die das letzte Geld verballert haben, die in Depris knallen. Ich habe ja hinterher nur noch größere Mengen gemacht, aber irgendwann landet das Material ja auch auf der Straße. Und dann kommt ein Hartz-IVer und kauft ein bisschen Speed vom Geld, was er bisher in seine Kinder gesteckt hätte. Und es ist mir so klar geworden, dass das auch kleine Kinder mit zu diesen Opfern gehören. Und da habe ich mich selber wieder gefunden. So ein 11-Jähriger, der klauen gehen muss, weil nichts zu fressen da ist. Und ich bin jetzt derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ein 11-Jähriger klauen gehen muss.
Sehr plötzliche Erkenntnis.
Ja, genau. Also das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, diese Frage, was macht dich jetzt besser als den Mörder? Weil ja, hier passiert natürlich was Interessantes. Ne? Also im Grunde ist das ja eine Kettenreaktion. Also fangen wir mal vorne an. Dirk Michgel wird in eine Welt hineingeboren, in der er Opfer ist. Und da kann er natürlich überhaupt nichts für. Ja? Also er hat sich die Umgebung, in der er aufwächst, ja nicht ausgesucht. Aber genau diese Umgebung hat dann aus dem Opfer Dirk Michgel eben auch den Täter Dirk Michgel gemacht. Und der hat das dann irgendwann dankend angenommen. Er hat ganz zu Beginn ja auch gesagt, es war für ihn damals attraktiver, Täter zu werden, als Opfer zu bleiben. Ja? Aber bis hierhin hörte sein Gedankengang eben an diesem Punkt auf, ja? Dass er damit einen Kreislauf anstößt und als Täter, der er nun war, selbst wieder Opfer schafft, das war ihm nicht klar. Bis jetzt. Also Dirk Michgel nimmt sich jetzt nach dieser Situation tatsächlich vor, sein Leben zu ändern, es jetzt anders zu machen. Er will es wirklich probieren nach all den Jahren. Und ihm wird auch klar, welchen Einfluss sein Verhalten auf seine eigene Familie hatte, zum Beispiel auf seine Frau.
Irgendwann bin ich auch an den Punkt gekommen, dass die Frau, in die ich mich verliebt habe, die nur gekifft und Bier getrunken hat, die hat dann mitgekriegt, dass ich Koks auch hin und wieder mal spritze oder was. Und da ist mir klar geworden, dass ich das Arschloch bin, das dafür gesorgt hat, dass der kleine Junge auf der Fensterbank sitzt und auf seine Mama wartet, die nicht mehr kommt. Weil ich die Drogen mit nach Hause gebracht habe.
Ja, ziemliche Einsicht, oder?
Ja, ziemlich. Ich bin so ein bisschen überrumpelt davon, wie stark ihm auf einmal diese ganzen Sachen klar werden. Weil das ja, genau. Also ich meine, das schrie ja schon die ganze Zeit so zum Himmel. Aber für ihn hat das so lange gedauert. Und es ist ja vielleicht bei manchmal einfach auch so.
Ja, und bei dir schwingt ja auch noch so ein bisschen Zweifel mit. Und das kann ich voll gut verstehen, weil der ist auch berechtigt. Also sich vorzunehmen, nicht mehr Täter zu sein, das geht ja einfach. Ne? Aber es wirklich nicht mehr zu werden, das ist deutlich schwieriger. Er brauchte noch einen entscheidenden Schubser. Und diesen Schubser, den gab es und der war kräftig. Als nämlich absehbar ist, dass er irgendwann entlassen werden könnte aus dem Gefängnis, beantragt er die Verlegung in eine heimatnahe JVA und wird nach Attendorn gebracht.
Ja, und da in Attendorn auf den Zugang wieder, und jedes Mal, wenn man verlegt wird, kommt man auf der Zugangsabteilung, kam einer bei mir auf die Hütte, weil die Türen waren da offen, kam Telefonate, konnte man da empfangen, draußen hing ein Telefonapparat. Und der sagt so, Alter, du hast Besuch. Und ich so, Alter, verpiss dich, hier gibt's keinen Besuch, wir sind am Zugang. Ne? Er sagt, nee, geh mal da hinten ans Fenster, da will einer mit dir reden. Und es war im Januar 2015, bin ich dahin verlegt worden. Und es war ein sehr winterlicher Tag, es war stark am Schneien irgendwie. Und ich gehe ans Fenster und steht da so ein Knacki in dem scheiß Knastparker. Und ich rufe so runter, ich sage, was willst du von mir? Und er macht so die Kapuze runter und guckt mich so an und sagt so, hallo Papa.
Also man merkt es, Dirk Michels Sohn ist jetzt auch im Gefängnis tatsächlich. Und zwar, weil er sich nach einer Körperverletzung nicht an die Bewährungsauflagen gehalten hat. Ja? Und deswegen muss er eben ein halbes Jahr ins Gefängnis. Er ist mittlerweile 25 Jahre alt. Und Dirk Michel hat seinen Sohn knapp 6 Jahre nicht gesehen.
Und das war der schmerzhafteste Moment in meinem ganzen Leben. Ohne Scheiß. Also die ganze Schläge, die ich gekriegt habe, ist ein Dreck dagegen, gar nichts. Also das war wirklich die übelste Kelle, die ich je gekriegt habe. Und mir ist dann auch direkt klar geworden, warum er da ist, weil er bei mir groß geworden ist.
Ja, zum ersten Mal in Ihrem Leben können Sie dann wirklich über alles sprechen, was war. Und zum ersten Mal übernimmt Dirk Michel seinem Sohn gegenüber auch Verantwortung, was zum Beispiel den Tod der Mutter angeht.
Das halbe Jahr, was wir da hatten, das haben wir intensiv genutzt. Also über alles gesprochen, was zwischen uns war, oder auch über seine Mutter, ihm erklärt, was los ist. Er hat mal als kleines Kind gefragt, warum will meine Mama mich nicht haben? Ganz üble Frage von so einem kleinen Kind. Das hat sich geklärt. Das konnte ich nicht mit dem kleinen Jungen klären. Aber der Knast hat uns die Gelegenheit gegeben, wieder nah beieinander zu sein. Und wenn wir uns so treffen oder telefonieren, dann sagen wir uns immer zum Schluss, manchmal vergessen wir es, aber wir sagen uns fast immer, ich liebe dich oder ich hab dich lieb.
Uiuiui. Also diese Begegnung hat wirklich nochmal alles geändert. Also all die guten Vorsätze, die er sich vorher genommen hat, von denen er aber nicht sicher war, ob er sie wirklich eingehalten hat. Diese Begegnung hat das wirklich nochmal verstärkt und ihn letztendlich dann dahin gebracht, wo er heute ist. Dirk Michel lebt nämlich heute wieder im Sauerland. Und diesen Motorradclub, den gibt es übrigens immer noch. Also nach seiner Inhaftierung hat sich dieser Club allerdings wieder zu einem normalen Club entwickelt. Als ich ihn darauf angesprochen habe, meinte Dirk Michel, dass die Polizei in der Situation damals eben schon den Richtigen festgenommen habe. Und Dirk Michel ist mittlerweile ehrenamtlicher Geschäftsführer beim Projekt Gefangene helfen Jugendliche in Nordrhein-Westfalen. Er macht also Workshops in Schulen und Jugendzentren mit Jugendlichen, die gefährdet sind, kriminell zu werden. Er geht dann auch in Gefängnisse mit denen und trifft andere Inhaftierte. Er macht also jetzt quasi Präventionsarbeit. Und außerdem macht er gerade dazu auch noch eine Ausbildung zum sogenannten Ex-In-Genesungsbegleiter. Und diese Genesungsbegleiter geben ihre eigenen Erfahrungen an Menschen weiter, die sich selbst in psychischen Ausnahmesituationen befinden, um ihnen Auswege und Lösungen zu zeigen. Und ich habe mich im Laufe dieser Recherche gefragt, was Dirk Michel wohl in die Kriminalität getrieben hat. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht diese Welt war, die vielen von uns unbekannt ist. Also diese dunkle Welt, die ihm aber Bestätigung gegeben hat. Ja? Also Bestätigung natürlich leider aus einem anderen Moral- und Werteverständnis, ja, als das der normalen Gesellschaft, aber eben Bestätigung. Und es ist klar, wenn man jetzt sein Leben lang so gelebt hat wie er, ja, dann ist es eine umso größere Leistung, sich so massiv zu verändern. Also,
ja, und er war ja eigentlich auch schon mal auf einem Weg, wo er hätte sagen können, na gut, den gehe ich dann jetzt komplett. Aber das war eben jetzt dann an der Stelle, da hattest du geschildert, auch zu unaufregend. Er hat gesagt, er war zu faul dafür, damals wörtlich. Ne? Also
ja, richtig.
Hat seinen Job gekündigt, meinte, für die paar Penunsen mache ich mich nicht krumm. Ich kann viel mehr, viel schneller und viel einfacher verdienen.
Korrekt. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass er damals auch noch auf Drogen war. Das kam natürlich noch hinzu. Jetzt nach der Haftstrafe gab es dann natürlich regelmäßige Kontrollen. Ja? Also Er war insgesamt 32 Jahre lang kriminell und sowas legt man halt nicht ab wie eine Jacke. Ja, das braucht irgendwie Zeit. Aber im Gefängnis konnte er eben lernen, wie er mit so schwierigen Situationen umgehen muss. Also Situationen, in denen er früher zum Beispiel einfach zugeschlagen hätte, die löst er heute anders. Er hat sich verändert.
Ja, und heute, würde ich sagen, bin ich ein Typ, der dieses ganze Minus aus der Vergangenheit nutzt, um einige junge Menschen davon abzuhalten, denselben Scheiß zu machen. Manchmal klappt's, meistens nicht. Von daher würde ich sagen, dass ich jetzt erst, wenn man das so bezeichnen kann, also gut würde ich jetzt gar nicht sagen, aber das Beste aus dem raushole, was ich an Erfahrung gesammelt habe, das Beste daraus mache.
Eine sehr eindrucksvolle Geschichte, Marius. Eine Frage habe ich aber auf jeden Fall noch. Ja. Also diese Szene, die so eindrücklich ist, dass sie einem so ein bisschen den Atem nimmt in dem Moment, wo dann der Mithäftling da im Hof steht und sagt, hallo Papa. Das klingt ja auch fast ein bisschen so, oder könnte man sich zumindest herbeikonstruieren, als hätte der Sohn den Vater tatsächlich auch ein Stück weit im Gefängnis gesucht.
Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich so war, aber Fakt ist natürlich, dass eine JVA auch nicht so groß ist. Und spätestens dann, wenn ja wirklich ein Regelhäftling dort gewesen wäre, er war ja noch am Zugang, sagt er, wären sie sich ja begegnet. Also diese Begegnung hätte ja so oder so stattgefunden. Und den Wumms, den diese Begegnung hatte, den hätte sie dann wahrscheinlich auch zu einem späteren Zeitpunkt gehabt, weil das eben nicht alle Tage passiert. Ja.
Und wenn du jetzt ganz aufrichtig bist und in dich reinhäust und sagst, okay, der Mann ist wirklich in seiner neuen Welt, in seinem neuen Leben angekommen, das glaube ich zu wie viel Prozent?
Das ist natürlich eine schwierige Frage für mich, der nicht so unendlich viel Zeit mit ihm verbracht hat. Es gab eine Situation im Interview, wo er gesagt hat, dass seine Gefährlichkeit weiterhin da ist. Das ist ihm völlig bewusst, ja. Er ist jetzt aber an einem Punkt, an dem er sie kontrollieren kann. Und das war eben in den Jahrzehnten vorher nicht der Fall. Also glaube ich, dass er einfach auch durch die Präventionsarbeit, durch den Sinn, den er jetzt in seinem Leben hat, es wirklich packen kann und ich glaube, es läuft wirklich gut für ihn mittlerweile.
Vielen Dank, Marius Elfering, dass du uns diese Geschichte von Dirk Michel hier erzählt hast. Danke dir und komm gut durch die Zeit.
Ja, du auch. Vielen Dank.
Und vielleicht haben Sie ja gerade auch etwas mehr Zeit. So oder so lohnt es sich auf jeden Fall mal ein bisschen in unseren Podcast-Archiven sich umzusehen. Jeden Freitag bringen wir Ihnen neu bei Plus Eins kurze und längere Geschichten wie eben diese. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website unter Deutschlandfunk Kultur Plus Eins. Und vielleicht haben Sie ja selber eine Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt, dann schreiben Sie uns doch eine Mail. plus1@deutschlandradio.de. Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören.
Ja, ich bin Friederike und ich lebe mit meinen beiden Kindern zusammen. Also wir sind zu dritt hier zu Hause.
Ich bin Luzi, ich bin 15 Jahre alt und die Tochter von Friederike.
Mein Name ist August, ich bin der Sohn von Friederike und bin 22 Jahre alt. Als ich dann wusste, dass wir einige Zeit in Quarantäne verbringen müssen, habe ich auf eBay Kleinanzeigen nach Sportmatten geschaut.
Mein Bruder und ich, wir machen einen Sport, der nennt sich Brazilian Jiu-Jitsu.
Das ist eine Kampfsportart.
Und dadurch, dass natürlich auch unsere Akademie geschlossen hat, hat mein Bruder sich überlegt, warum kaufen wir nicht einfach Turnmatten?
Und habe mir tatsächlich für 35 Euro 4 2x1 Meter Sportmatten gekauft.
Was neu ist, ist, dass wir uns so oft sehen und relativ viel uns im Wohnzimmer treffen.
Wir haben jetzt in unserem ganzen Wohnzimmer Turnmatten über den ganzen Boden verteilt und auf denen können wir jetzt weiter im Training bleiben, also wir kämpfen da.
Und unser Vater kommt uns auch ab und zu besuchen und macht mit uns mit und das ist schon echt ganz cool und lustig, dass wir durch die Quarantäne jetzt unser Wohnzimmer zu einer Sporthalle transformieren und Jiu-Jitsu machen.
Joschik, du bist wieder da.
Ja, er ist wieder da.
Er ist wieder da. Alter Freund, Journalist, Moderator. Moderator mit den Themen Pop und Politik. Man kennt dich zum Beispiel von Aspekte im ZDF. Und die Liste ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen kurz gegriffen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Seit kurzem bist du auch Autor. Du hast ein Buch über Freundschaft geschrieben und du hast mir mal erzählt, einen Schlüsselmoment gab es dafür, dieses Buch zu schreiben, und das waren große Emotionen bei einem Umzug. Vielleicht kannst du uns in dieses Erlebnis nochmal mitnehmen.
Tatsächlich habe ich über das Thema Freundschaft schon seit vielen Jahren nachgedacht und auch so ein bisschen recherchiert. Und dann gab es diese eine Szene, da stand ich bei meinem besten Freund auf dem Gehweg vor seinem Haus, und er ist gerade dabei gewesen, umzuziehen in eine andere Stadt, nämlich weg aus Berlin ins Rhein-Main-Gebiet. Aus Gründen, die man hier nicht unbedingt erörtern muss. So, ich habe ihm also beim Umzug geholfen. Das Umzugsauto war schon weg. Ich habe noch ein paar Sachen aus dem Keller geholt, zum Beispiel alte Sachen von mir. Ich hatte ihm mal einen Schlitten geliehen, und dann hatte ich noch den Keyboardständer von unserer gemeinsamen Band auf der Schulter und bin dann raus auf den Gehweg gegangen. Und es ist so ein Prenzlauer Berghaus gewesen mit so einem spiegelnden Klingelschild. Das gibt es ja manchmal so aus Messing. Und da konnte ich also mein eigenes Spiegelbild sehen. Und ich starrte in dieses Spiegelbild rein, sah diesen Mann mit einem Schlitten auf der einen und mit einem Keyboardständer auf der anderen Hand, und in dem Moment habe ich hemmungslos angefangen zu heulen, und da wusste ich, die Sache mit der Freundschaft, das scheint was Ernstes zu sein, und am selben Abend habe ich tatsächlich angefangen, das Buch zu schreiben.
Aber weißt du noch genau, was dich da an der Stelle zum Weinen gebracht hat?
Wir sind jetzt auch in so einer Lebensphase, so mit Ende 30 sind wir beide und Familie und sowas. Das ist ja jetzt nicht so, dass man mal ein Jahr lang ins Rhein-Main-Gebiet zieht, sondern da trifft man jetzt eine Entscheidung, und dann ist das auch erstmal so, ne? Also mir wurde die Endgültigkeit dieser Entscheidung wurde mir da in diesem Moment so sehr bewusst, und dann merkte ich auch, wow, ich werde diesen Menschen und auch seine Lieben wahnsinnig vermissen. Und das habe ich mir zum ersten Mal im Spiegelbild mit Schlitten auf der Schulter wirklich eingestanden. Und deswegen brach das so aus mir heraus.
Und das brach dann auch sich aufs Papier. Dein Buch heißt Nackt im Hotel, wie Freundschaft, der Liebe und der Familie den Rang abläuft. Da schließen sich natürlich sofort eine Menge Fragen an. Die erste ist, hast du dir gar keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn die Menschen nackt im Hotel googeln? Also, hast du es mal gemacht?
Ich muss es wirklich zugeben, ich habe es erst nach Veröffentlichung gemacht, als ich den Hinweis bekommen hatte. Das war mir auch nicht so klar, was man bei Nackt im Hotel alles im Internet findet.
Aber es
so.
Hängt natürlich besser fest, als wenn man jetzt schreiben würde, die Freundschaft, ständiger Begleiter, oft unterschätzt oder sowas.
Genau, also man hätte natürlich auch den klassischen Sachbuchtitel nehmen können, aber ich habe mit Absicht Nackt im Hotel gewählt, so eine leichte poetische Note drin, weil das Buch ist ja nicht nur ein Sachbuch, sondern ein Crossover. Da sind auch fiktionale Geschichten drin, Kurzgeschichten, die auch ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun haben, weil mir das eben so wichtig war, neben dem, sagen wir mal, recht trockenen Sachbuch- und Journalistentext, das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, so Szenen wie auf dem Bürgersteig, die pure Emotion sind, die kann man nur in der Fiktion ausdrücken, glaube ich. Und deswegen wollte ich diesen Crossover machen, und deswegen ist auch dieser Titel entstanden.
Keine Fiktion ist dieses Nacktsein als ein erlebtes Motiv. Also das kommt nicht von irgendwoher. Das ist irgendwie auch... Naja, ernst gemeint. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären?
Ja, Nacktheit hat in meiner Wahrnehmung mit Freundschaft wahnsinnig viel zu tun, und zwar auf allen Ebenen. Mir ist tatsächlich irgendwann aufgefallen, dass nicht nur ich, sondern auch Menschen, mit denen ich spreche, ganz viele Erlebnisse hatten mit ihren besten FreundInnen, die dabei nackt waren. Also Saunaerlebnisse. Ich habe selber mal mit einem Freund in Amsterdam in einem Hotelzimmer gestanden, und wir waren beide nackt und haben uns in den Hotelvorhang eingewickelt und haben römischer Legionär gespielt während einer, also in so einer Toga, aus Gründen. Und das sind so Geschichten, und diese Geschichten habe ich mal jemandem erzählt, und dann kommen immer mehr von diesen Geschichten zurück. Und Nacktheit hat natürlich auch was damit zu tun auf der psychologischen Ebene. Du kannst dich halt wirklich nur vor den besten Freunden wirklich ausziehen, seelisch gesehen, und musst dich dafür nie schämen.
Und machst das ist dann, ja, das ist das diese Intimität, diese Nähe, die man einfach dadurch auch gewinnen kann. Aber wenn man jetzt mal auf diese besondere Zeit mit Corona blickt, dann sieht man ja wenige Wohngemeinschaften mit FreundInnen, sondern man hat ja das Gefühl, Familie, der Partner, die Partnerin, die sind jetzt ganz besonders wichtig. Die Leute ziehen sich dahin zurück. Heißt das nicht schon auch, dass man deren Bedeutung ganz besonders hervorheben muss?
Das glaube ich durchaus auch, dass Familien eine wichtige Bedeutung haben. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie wir Familie definieren, und da sieht dann die Sache schon wieder ganz anders aus, dann merken wir, dass die klassische Mama-Papa-Kind-Kernfamilie, die noch so dieses bürgerliche Modell von vor 200 Jahren sind, dass diese Kernfamilie längst ein Auslaufmodell ist. Also wir reden jetzt heutzutage über Patchwork-Familien, wir reden über Regenbogen-Familien, wir reden über Alleinerziehende und wir reden, das darf man nicht vergessen, über immer mehr Single-Haushalte in Deutschland. Wir haben jetzt schon in Großstädten einen Anteil von fast 50% Single-Haushalten. Das heißt, diese seltsame Erzählung, die auch immer noch in Filmen und teilweise in Büchern vorkommt. Und ich glaube, das ist auch das Plädoyer dieses Buches, dass wir das anerkennen und uns auf diese neuen familiären, freundschaftlichen Strukturen eben einlassen und vielleicht auch diese staatlich noch mehr fördern, als wir es bis jetzt schon tun. Also wenn wir über gemeinschaftliches Bauen, gemeinschaftliches Wohnen und so weiter nachdenken.
Aber bei dir jetzt ganz konkret an dieser Stelle, was machen die letzten Wochen mit deinen Freundschaften? Also in deinem Buch zum Beispiel beschreibst du ja auch, Freundschaft braucht Zeit. Jetzt hast du ja schon geschildert, dass du sozusagen, also Zeit nun wirklich gar keine hast gerade, sondern eher zu wenig. Wie pflegst du deine Freundschaften zum Beispiel weiter? Oder wie können sie dir in dieser Zeit Kraft geben?
Naja, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich abends mir immer vornehme, mich nochmal an den Schreibtisch zu setzen und dann doch nicht mache. Und dann mache ich natürlich genauso wie, glaube ich, viele gerade schon öfter mal Videokonferenzen, durchaus auch mit Freunden, mit denen man jetzt vielleicht schon längere Zeit nichts zu tun hatte. Und das ist eigentlich genau das, was ich mir erträume, auch mit diesem Buch, dass wir alle so ein bisschen mal so einen emotionalen Kassensturz machen und mal überlegen, wer ist denn mein Freund, meine Freundin, wen könnte ich denn mal wieder anrufen? Und das Schöne an der zumindest jetzigen Corona-Quarantänezeit ist ja, dass viele durch Corona so viel im Kopf haben, dass sie zum Beispiel eher mal auf eine Folge Netflix verzichten und dafür einen guten alten Freund anrufen. Das ist wahnsinnig toll, finde ich, weil ich glaube, genau das, die Pflege des freundschaftlichen Netzwerkes ist jetzt wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig habe ich die Befürchtung, dass uns das natürlich bald nicht mehr reichen wird. Denn zu einer Freundschaft gehört eben auch das persönliche Face-to-Face-Gespräch und es gehört dazu auch mal eine Berührung, eine Umarmung. Und solange noch niemand digitale Berührungen erfunden hat, werden wir Menschen einfach uns auch mal treffen wollen. Aber also der Grundgedanke, dass wir jetzt mal unsere Freundschaftsnetzwerke pflegen, den finde ich super. Ich glaube, genau das ist genau richtig und wichtig auch für die Zeit nach Corona.
Jo, ich fände es sehr schön, wenn wir uns bald mal wieder zu Gesicht bekommen. Es war auf jeden Fall toll, dass du dir heute so spontan Zeit genommen hast. Wenn du mal bei Aspekte, wenn da mal irgendein Gast wegbricht, George Clooney oder Clouseau oder irgendeine Kulturstaatsministerin, dann ich bin für dich da. Du kannst mich jederzeit anrufen.
Das mache ich auch. Und dann machen wir das genauso. Dann setzen wir uns einfach ins Studio, reden irgendwie über Handcrememassage und gucken mal, was passiert. Bestimmt super Quoten.
Das will ich dann für dich hoffen an dieser Stelle. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass du für uns da warst. Hier bei Plus Eins. Komm gut durch diese Zeit und bleib gesund. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Gleichfalls. Danke uns.
Das war sie schon, die Plus Eins für heute. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle wirklich nochmal an die vielen Menschen, die an dieser Ausgabe so oder so oder so beteiligt waren. Das ist alles noch ein bisschen anspruchsvoller und intensiver als sonst. Also war zum Beispiel auch eine Koop mit Leitungen zwischen Köln, Berlin und Leipzig. Toll auch, dass wir Gäste hatten. Speziellen Dank da natürlich an Jo Schück. Und uns freut natürlich auch sehr, dass Sie heute bei uns waren. Schreiben Sie uns gerne und jederzeit, wenn Sie Gedanken oder Vorschläge zu dieser oder einer nächsten Plus-1-Sendung haben oder wenn Sie uns einfach nur Ihre persönliche Geschichte aus der letzten Zeit mitteilen möchten. Plus1@deutschlandradio.de. Bleiben Sie tapfer und hoffentlich gesund. Wir freuen uns, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. In einer Woche sitzt dann hier meine Kollegin Sonja Koppitz. Mein Name ist Lutz Dreger. Ich sage Tschüss für heute. Machen Sie es gut.